Heute steht Remily Radio unter dem besonderen Hashtag Panther Content. Johnny Hacker hat den NFC Special Teams Player of the Week gewonnen und Simon erklärt euch warum. Wie immer, viel Spaß und go Rams!
Hallo und herzlich willkommen zu Remy Radio. Wir sind heute etwas früher dran als die letzten zwei vergangenen Aufnahmen. Heute haben wir es geschafft, schon mal zur Mitte der Woche unsere Pre-Game-Analyse und alles, was damit verbunden ist, aufzunehmen. An meiner Seite natürlich wie immer Simon. Hallo Simon.
Hallo, heute bin ich nicht nur Simon, heute bin ich ein ganz besonders glücklicher Simon, weil ich darf heute über das sprechen, was mir am meisten Spaß macht.
Alkohol?
Neben Alkohol.
Okay, alles klar.
Na, heute gibt es die Dosis Panther-Content.
Ich wollte nicht so viel spoilern schon.
Hey, spoilern, ey, das hat doch jeder aus 20 Meilen kommen sehen.
Das stimmt alles.
Wir heute darüber reden müssen.
Ja, du musst darüber reden, ne?
Allein schon, wie ich gestern nach dem Spiel auf Twitter abgegangen bin.
Dieser Part gehört nur dir alleine, ja. Da will ich mich gar nicht mit einmischen. Aber ja. Bevor wir zu der schönen Sache für Simon kommen, fangen wir natürlich an mit den News, Simon.
Ja, da können wir erstmal anfangen. Terrell Burgess hat sich leider den Knöchel gebrochen im Spiel gegen die Chicago Bears und das bedeutet für ihn leider das Saison aus. Er wurde auf IR gesetzt und muss auch jetzt operiert werden. Es ist jetzt leider das Aus für seine Rookie-Season und das kommt besonders jetzt zu einem schlechten Zeitpunkt. Er hatte sich gerade in diesem Spiel mal ein wenig quasi in eine Rolle reingespielt. Ich habe ihn jetzt öfter mal im Slot gesehen. Er hat insgesamt, glaube ich, lass mich nicht lügen, Terrell Burgess hat 19% der Snaps in diesem Spiel gespielt. Unter anderem mal als Safety, unter anderem mal im Slot. Da hat er relativ früh im Spiel auch einen sehr guten Stop, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja.
Und in den Special Teams war er auch.
Ja.
Ja. Ja, ist natürlich schade, ne? Zweiter Rookie, vor allem zweiter Safety Rookie, der jetzt ausfällt, wobei ja Fuller nicht ganz so schlimm verletzt ist, aber ist jetzt ein bisschen schlecht oder ungünstig für die Safety-Position, ja. Ne? Ein bisschen ausgedünnt.
Man muss dazu aber auch mal sagen, ja, es wird wahrscheinlich Juju Hughes oder so elevated werden oder so, oder weißt du, kannst ja einen Spieler einfach so aus dem Practice Squad hochholen dieses Jahr, ohne dafür einen Roster Spot aufzubrauchen. Und da könnte A, Juju Hughes oder auch ein anderer Spieler reinkommen, aber man muss auch mal sagen, das ist unsere erste Saison beendende Injury dieses
absolut.
Jahr.
Absolut, stimmt.
Wenn man sich da mal die 49ers oder die Eagles anguckt, kann das auch ganz anders laufen.
Naja, wir können ja auch davon ein Lied singen, ne? Also wir hatten ja auch Saisons da, wo wir viele Verletzte hatten und dementsprechend halt auch diese kompensieren mussten. Ja, nicht so schön, aber was will man machen? Ist halt einfach so. Ja,
so, dann die nächste aber News. Aber gehen wir zu guten Nachrichten.
Das ist meine gute News an diesem Tag heute. Oder in dieser Aufnahme. Ja, Sam Sloman wurde entlassen. Gehässigerweise, wie ich geschrieben habe. Jetzt ist es erst ein Victory-Dienstag. Aber er wurde entlassen.
Ja, ich habe ja gesagt, er hat bei seinem Abgang versucht, die Tür wütend zuzutreten. Aber er wurde leider vom Türstopper geblockt.
Ja, also, das war ein Meme von Simon erstellt. Er hat nicht wirklich randaliert, zumindest können wir das nicht offiziell bestätigen. Also keine Ahnung, ob er sich darüber aufgeregt hat.
Das klingt jetzt super scheiße, dass wir es jetzt quasi feiern, dass jemand seinen Job verloren hat, aber er war halt einfach schlecht.
Und es war absehbar, ganz ehrlich.
Ja.
Es war so absehbar. Natürlich hat man jetzt mit Forbeth einen guten Move gemacht und der wird ziemlich sicher, 100% sicher, jetzt den Starter-Kicker machen.
Ja. Was allerdings jetzt dazu kommt, man hat ja in der Copycat League NFL, hat man bemerkt, viele andere Teams haben einen Practice-Squad-Kicker. Also gerade durch diese Regel, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass du dass du Spieler elevaten kannst aus dem Practice-Squad, macht das extrem viel Sinn, da noch einen weiteren Kicker für den Backup-Fall eben zu storen quasi. Und das haben wir jetzt auch getan. Und haben den Preseason-Kicker von uns, Austin McGiannis. den ehemaligen AFL-Kicker, ja, zurückgebracht.
Ja, leider nicht Lirim.
Ja, da weiß man nicht, war der, hatte der keine Lust auf die Rams, war er, hat er irgendwie Angebote von anderen Teams bekommen, die er, ich weiß, dass er irgendwo anders noch, das hatte der Sunday Morning Kicker Podcast, hatte das getwittert, dass der anscheinend irgendwo anders noch ein Interview hatte.
Mhm, okay.
Aber weiß nicht, was daraus geworden ist.
Ja, schade, aber ja. Mein Gott, ist halt so. Wichtig ist, dass Slowman weg ist. Also ich, das soll, klingt immer so böse, ne? Aber ja, ja. Ist halt einfach so.
Ashawn Robinson wird wahrscheinlich diese Woche zurückkommen.
Ja, sehr gut. Absolut richtig.
Und ja, das, damit wäre es auch eigentlich schon für die Wochennuss. Ich freue mich natürlich auf, eine Sache habe ich noch aufgeschrieben. Nämlich, dass Coach McVay sich dazu geäußert hat, dass Webster jetzt vermutlich doch dauerhafter Punt-Returner wird.
Ey, der hat doch unseren Podcast gehört, wo wir 6 Folgen lang darüber geredet haben, wie Cooper Kupp Punt-Returner sein kann.
Ja, na, er hat ja allein dieses Mal jetzt nur einen gehabt, Punt-Return. Ja. Und das war auch, wie könnte es anders sein, ein fair Catch.
Aber
sonst hat Nasimba Webster, der generell einen richtig genialen Special Teams diese Woche war. Ich habe mal ein bisschen drauf geachtet. Das ist ja jetzt einer der schönen Sachen daran, dass ich das Spiel jetzt erst im Nachhinein geguckt habe. Ich konnte jetzt die ganze Zeit anhalten, mal zurückspulen und mir Sachen noch mal neu angucken, die mich irgendwie interessieren. Und da konnte ich gerade mal auf die Punt-Coverages und sowas achten. Und da werde ich euch später noch mal ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, also auch hier gute News in Sachen Webster und Punt-Returner. Ja, auch längst überflüssig eigentlich diese auf Entscheidung, dass das mal passiert ist. Ja, damit würde ich sagen, schließen wir die News ab für diese Aufnahme und gehen rein in das Spiel gegen die Bears. Wir beide haben es ja leider nicht live sehen können. Was heißt leider? Du hast es verpasst. Du bist halt einfach mal eingeschlafen, Simon.
Ich bin nicht eingeschlafen, ich habe es verschlafen. Ich hatte mir einen Wecker gestellt, den ich einfach leider nicht gehört habe.
Ja, also hast du es doch verschlafen.
Ja. Ja, ich habe durchgeschlafen.
Und ich bin auch früh ins Bett, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. So ist das halt, aber schön, dass es beim NFL Game Pass
mir ja auch. Ich musste den nächsten Tag dann um 5 Uhr schon wieder aus dem Haus.
Ja, also wir mussten halt beide arbeiten. Natürlich schön, wenn man den NFL Game Pass hat und dann das Spiel im kompletten Real Life angucken kann. Ja, gewonnen haben wir das Spiel natürlich mit 24-10. Sieg, wunderbar. Besser.
Es generell gibt wenig, was ich jetzt schlecht an diesem Spiel finde. Generell hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das Einzige, was mir halt wieder aufgefallen ist, vor allem im Running Game, dass Akers keinen Snap bekommen hat.
Akers hat Snaps bekommen, er hatte auch einen Carry, aber der wurde ja leider von einer Penalty wurde zurückgecallt.
Ja, also komisch. Hast du schon mal davon gehört? Ich hab nämlich da ein bisschen was gelesen auf Social Media, dass McVay nicht gerne mit Rookie Running Backs spielt. Hast du das Gefühl oder hast du da auch irgendwas gelesen?
Man hat es ja letztes Jahr Henderson gelesen.
Richtig, ja.
Man hat es ja mit Henderson gesehen. Was ich mal gelesen habe, ist, dass McVay halt seine absolut drauf bedacht ist, dass die im Blocking, also in der Pass Protection mit helfen können. Und das war wohl der Grund, warum man Henderson letzte Saison zurückgehalten hat, dass er da in der Pass Protection noch einiges lernen kann. Und das hat er ja auch dieses Jahr gezeigt, dass er das jetzt kann.
Okay.
Denkst du, wo er da drin besser ist, kann er jetzt mehr spielen.
Okay. Denkst du also, die körperlichen Werte fehlen bei Akers, dass er halt eben blocken kann? Oder woran können
Das hat alles einfach mit Eingewöhnung in die NFL zu tun.
Ja, okay, alles klar.
Das hat, du hast vom College auf die NFL einen ganz anderen Gamespeed. Du hast ganz andere, einen Durchschnittskörper, sag ich mal, der da hinkommt. Die NFL-Spieler sind das, was der 1% der College-Spieler.
Ja, okay.
Du hast jetzt quasi einen Kader aus den Besten des Colleges.
Okay, nee, ich habe mir das auch schon gedacht, dass es natürlich Eingewöhnungszeit und dann halt auch noch ohne diese Preseason-Games, die natürlich fehlen, auf gar keinen Fall uns zu unterschätzen. Ich denke, Akers wird nächste Saison, vielleicht auch zum Ende der Saison, je nachdem, wie sie sich entwickelt, wird der mehr Einsätze bekommen. Nicht umsonst hat man einen Zweitrunden-Pick dafür ausgegeben. Ne?
Ja, also im schlimmsten Fall kommt es so wie mit Henderson dieses Jahr. Und dann wird er nächstes Jahr ordentlich abrocken.
Und dann haben wir, wenn Henderson so weiter bleibt, haben wir nächstes Jahr zwei Elite, ja, oder sagen wir zwei super Running Backs, auf jeden Fall. Also da können wir echt.
Da muss man natürlich jetzt mal dazu sagen, generell geht es ja darum, beim Running Back immer die Hot Hand zu spielen, also die heiße Hand. Das heißt, was gerade funktioniert, macht man auch. Und in diesem Fall war es wirklich so, dass Malcolm Brown wirklich funktioniert hat.
Ja.
Mit 5,7 Yards pro Attempt und einem der besten Pile Drives, die ich je gesehen habe.
Ja,
das also war absolutes Ding der Geschichte.
Das war ja absolut. Da war ja die gefühlte Bears-Defense auf ihm drauf und der läuft einfach weiter.
Da hat halt auch die Rams-O-Line einen riesen Job gemacht, ihn von hinten noch weiter zu drücken.
Ja. Also schade, dass es dadurch eine Flagge gegeben hat und somit der Lauf an sich nicht gezählt hat.
Ja, die ging dann aber gegen die Defense. Und das Ding hat gezählt.
Ja.
Weil das war, nachdem das Play tot war.
Ach so. Okay,
die wurde angetaggt. War gegen Akeem Hicks, unsportsmanlike conduct, nachdem der Rush totgepfiffen wurde.
Ah, okay.
Jumping on the pile.
Haben sie ihm die Yards sozusagen gegeben?
Selbstverständlich.
Alles klar, okay. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber gut, dass ich dich habe.
Also quasi Stats zählen entweder, werden quasi nur zurückgecallt, wenn quasi du einen komplett anderen Spot hast und nicht irgendwo noch hinten dran was gemacht ist.
Okay.
Zum Beispiel einen Run zählt, auch wenn eine Face Mask ihn beendet.
Mm, okay. Alles klar.
Verstanden. Zumindest soweit ich weiß.
Ja. Wie gesagt, die NFL hat so viele Facetten und Regeln und eigentlich müsste man da mal. Aber naja, wir lernen beide noch.
Auf jeden Fall.
Genau.
Ich wollte jetzt gerade gucken.
Ja.
Ja, man hat tatsächlich auch, man hat einmal versucht, auf Malcolm Brown zu werfen. Und das hat nichts gebracht.
Ja.
Aber das war so ein, da war er sogar offen und auch relativ gut, aber da hat Jared Goff ihn einfach verpasst.
Ja, mein Gott, passiert. Also
passiert, ja. Ansonsten, Henderson hat es natürlich wieder mal gezeigt mit 13 Yards und auch 13 geile Yards in offenem Space. Wie explosiv der ist.
Das ist Wahnsinn, wie der abgeht, ne? Also ist echt eine Rakete.
Ja.
Also cool, gefällt mir echt super, der Junge.
Ja. Insgesamt kann man ja aber sagen, wie du es hier schon auch im Dokument richtig gesagt hast, das Ganze galt mehr einer Defensive Schlacht als einem Offensive Game.
Ja.
Obwohl da auch die Bears Defense sich halt auch immer wieder selber in den Fuß geschossen hat. Leider. Ja.
Wieso leider? Hallo?
Also, ich sag's jetzt mal, ich nehm's gern, aber ich hätte gern auch so ein bisschen mehr Competition aus denen daraus gesehen. Und gerade diese Bears-Defense kann sehr viel Spaß machen, wenn sie nicht die meisten Penalties der NFL begehen.
Ja, richtig. Aber unsere Defense ist schon, also Respekt, ne? Also
da
können wir eigentlich gleich drauf eingehen.
Ich hab's ja rausgeschrieben, wir haben insgesamt in der zweiten Hälfte 33 Punkte zugelassen. In allen Spielen zusammen bis jetzt.
Das ist halt einfach fast, das ist nichts.
Das ist, was manche Teams in einem Spiel kassieren.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, also das ist echt Wahnsinn. Ne? Also vor allem in der zweiten Hälfte sind wir immer sehr stark und lassen sehr, sehr wenig Punkte zu.
Ja, generell, wir haben in diesem Spiel ein Field Goal zugelassen.
Nee, wir haben einen Touchdown zugelassen.
Nein. Wir haben ein Field Goal zugelassen und der Touchdown war ein Fumble, Scoop and Score
der
Bears Defense. Das hat unsere Defense nicht zugelassen.
Ja, ja, schon klar, aber von den Punkten her haben wir trotzdem einen Touchdown zugelassen.
So funktioniert das nicht.
Wieso
man lässt nichts zu, wenn die Defense es forced. Das zählt nicht in die Defensive Statistiken.
Das habe ich auch nicht gesagt. Aber wir haben 7 Punkte zugelassen. Mehr oder weniger. Das ist am Ende 10 Punkte stand. Für die Bears.
Ja, es stehen 10 Punkte drauf, aber man hat keine 7 Punkte zugelassen.
Nein, das habe ich auch nicht gesagt.
Das würde sagen, dass die Defense auf dem Feld stand.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wir haben 7 Punkte zugelassen. Ich habe dir gesagt, die Defense. nichtsdestotrotz, Defense ist echt also was die macht, ne?
Ja.
Das Einzige, was mir an der Defense fehlt, ist halt immer noch so ein bisschen so ein zweiter Passrusher neben Aaron Donald. Da wäre noch schön, wenn wir ein bisschen Unterstützung bekommen.
Auf jeden Fall.
Das wäre toll. Ich denke aber auch hier wird nichts mehr auf dem Trademark passieren. Also
auf keinen Fall.
Vielleicht wenn, irgendein Schnäppchen oder sowas, aber mehr auch nicht.
Ich bezweifle es.
Ja, ich glaube auch nicht. Alleine wegen den ganzen Corona-Bedingungen und Richtlinien und was es da nicht alles gibt. Also von einem Trade oder sowas denke ich eher nicht. Vielleicht höchstens einen Spieler abgeben, aber auch das eher unwahrscheinlich.
Ich bezweifle das.
Ja, möchtest du noch was zu Defense ergänzen, Simon?
Ich wollte ja sagen, es hat ja quasi jeder generell total geil. Du kannst dir so viele geile Plays rauspicken, dass du hier mit allen drei Cornerbacks irgendwie ein geiles Play gemacht haben, mal zwischendrin. Da war Jalen Ramsey mit dem dritten Downstop, der jetzt quasi so ganz kurz, dass es dann zu Vierter und Inches kam, wo McVay dann die Challenge-Flagge geschmissen hat. Das war ganz schön geil.
Ja.
Du hast Hill, da möchte ich gleich noch mal ein bisschen mehr drüber reden, dass Hill jetzt wieder mehr Outside spielt und deswegen auch extrem viel besser wirkt. Der hat ja quasi das Knockout geforst und dadurch konnte dann wieder Rapp die Interception in der Endzone holen.
Ja, die war auch lustig.
Die war super geil.
Ja. Ja, ich glaube, die Interception hat mit Sicherheit auch Rapp gut getan, nachdem er in den ersten Spielen nicht so gut drauf war. Ja,
dann Ramsey natürlich wieder mit der geilen Interception.
Die war absolut geil gefangen, oder?
Ja.
Also.
Das war super geil. Ja. Das war quasi der Reverse Moss.
Ja, und dass er da noch im Feld geblieben ist, ist auch
richtig auch gut super gewesen. Und Darius Williams hatte auch einen richtig geilen Pass-Breakup ich glaube, es war in der Endzone. Ja, es war in der Endzone. War ein ziemlich geiles Ding.
Also Cornerback-mäßig würde ich sagen, sind wir sehr gut aufgestellt.
Das haben wir auch im Broadcast tatsächlich drüber geredet, über diese sogenannte Star-Position jetzt in Coach Staley's Defense, die Jalen Ramsey immer mehr nimmt. Das ist quasi seine Variante der Nickel-Position, die ein bisschen mehr mittig spielt, dass quasi in einer Zonendeckung Ramsey dann nach links, nach rechts rausschweifen kann. Und dadurch, dass er jetzt viel in dieser Star-Position spielt, gibt es Hill die Möglichkeit, wieder Outside zu gehen, zusammen mit Darius Williams und zusammen mit Hill. Dass die beiden dann Outside spielen und da wieder das machen, was sie am besten tun. Und das hat Hill jetzt auch wieder direkt gezeigt, dass er da was tun kann.
Aber auch krass, dass man mit so einem, also mit einem neuen Defense-Coordinator in der ersten Saison gleich so eine Leistung zeigt, ist echt erstaunlich.
Da hat man ja auch gesehen, dass man hat McVay mal gefragt, die Defense, die ihm bis jetzt am meisten Probleme gemacht hat, war hier Vic Fangios. Und dann hat sich der gedacht, ich möchte gerne sowas wie Fangio haben und deswegen holen wir uns jetzt Brandon Staley, der ja lange Jahre mit ihm zusammengearbeitet hat.
Ja. Also echt, Defense bin ich echt.
Was ich gerade gegen, was ich natürlich noch super geil fand, generell hier Daniel Mooney, den jungen Rookie-Receiver, den so quasi komplett rauszunehmen. Der hat ja, wir haben ja öfter mal versucht, das Big Play Downfield gegen ihn zu holen. Und da war ja fast nichts möglich.
Was ich aber auch komisch fand, dass die Bears sehr oft auf diese Big Plays gegangen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Gameplay lag von Matt Nagy.
Ja, das ist generell das, Nick Foles war ja offen kritisch gegenüber Matt Nagy, dass Nagy wohl öfter mal Plays gecallt hat, von denen Foles dann schon direkt im Huddle wusste, dass die niemals die Zeit haben, sich zu entwickeln und dass er dann quasi direkt Druck bekommen wird.
Okay.
Das ist jetzt nicht nur auf das Rams-Spiel bezogen, sondern auch vorher schon. Also da ist eventuell eine leichte Diskrepanz zwischen dem, was Nagy will und das, was seine Offensive Line hergibt.
Okay. Ja, gut.
Und tatsächlich ist es ja so, dass Nick Foles einen sehr guten Deep Ball eigentlich hat. Man hat es ja im Super Bowl auch gesehen, aber der muss dann erstmal in einen Rhythmus kommen. Hm. Und Nick Foles funktioniert gut mit einem guten Running Game, was ja absolut, wie ich es ja auch im Voraus gesagt habe, stagnant war, nicht gut funktioniert hat.
Das stimmt.
Bei Chicago dieses Spiel. Da will ich auch später noch mal was zu sagen. Und dass du ihn quasi mit RPOs machst, mal kurze Slant, kurze Curl-Routen oder sowas und Nick Foles dann erstmal einen Rhythmus bringst und dann eben das tiefe Play suchst. Und das hat irgendwie Chicago auch wenig mit Play-Action, wenig mit Motions oder sowas, was tatsächlich dem Quarterback helfen könnte. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das eventuell auch was mit Nagy zu tun hat.
Also im Grunde ist es ja ähnlich wie bei uns, dass wir erstmal Running Game und Play-Action und kurzes Landrouten und solche Sachen.
Ja, aber gerade diese RPOs, die waren ja Nick Foles Bread and Butter, was ihnen in dem Super Bowl Run so sehr geholfen hat. Und das ist bei uns ja tatsächlich gar nicht mal mehr so ein großer Faktor. Ja,
klar, stimmt.
Und dann möchte ich halt auch noch mal sagen, dass gerade das Run-Game-Calling war ja sus as fuck.
Ja, aber die Bears haben jetzt auch keinen Running Back, will ich mal behaupten. Ne?
Montgomery ist nicht schlecht, aber wenn du halt die ganze Zeit die Mitte hoch, geh direkt auf die Seite von Aaron Donald.
Ja, da hast du halt keine Chance.
Da kannst du doch im Voraus sehen, dass das nicht funktioniert. Ja, gerade wenn du weißt, dass der rechte Guard ist, Jermaine Ifedi, der dann 1 gegen 1 Aaron Donald blocken soll, was er früher in Seattle nicht mal mehr mit 3 Leuten geschafft hat.
Ja, witzig. Das kannst du den Ball auch gleich freiwillig abgeben.
Das ist halt so sus as fuck. Und aber auch das, was ja viele als so einen genialen Stop für wie heißt wieder Terrell Lewis rausgesucht haben, den Fourth Down Stop, auch irgendwie ein Toss-Play auf die kurze Seite des Feldes mit einem Spieler, der eigentlich gar kein richtiger Running Back ist, der also nicht wirklich Tackles brechen kann.
Aber das Tackle war trotzdem gut, oder der Stop?
Ja, war super geil, aber ich fand das Play-Calling halt trotzdem mehr als fraglich und auch generell Cordell Patterson so zu verwenden. Halt Elite-Kick-Returner, da kann man nichts gegen sagen. Aber das andere sollte man lieber lassen mit ihm.
Aber um mal kurz nochmal auf Lewis zurückzukommen, ne? Also der Tackle war super und da hat man auch gesehen, was in dem Jungen drinsteckt, ne? Wenn er
Du hast halt super die Geschwindigkeit gesehen und auch einfach du hast mal auf dem Feld gesehen, wie groß der eigentlich ist.
Ja, übertrieben groß. Also schon ein Monster da auch für so einen jungen Kerl.
Ja, ich hab's ja gesagt, man hat ja immer von dem Monster, also dem physikalischen Monster, Chase Young geredet. Und Lewis hat einfach fast dieselben Maße.
Also wenn er so weitermacht, dann können wir felsenfest davon sagen, dass wir in der dritten Runde einen schönen Stil gemacht haben im Draft.
Ja.
Also wenn man ihn jetzt insgesamt.
Wenn man ihn jetzt, man arbeitet ihn jetzt halt rein. Er hatte jetzt, glaube ich, Terrell Lewis 32% der Snaps.
Das sind schon deutlich mehr als im letzten Spiel.
Ja.
Also man arbeitet mit und ihm, finde ich super.
Ist glatt eine gute Rotation.
Ja, absolut. Ja.
Habe ich ansonsten noch irgendwas hier? Van Jefferson hat was Gutes gezeigt. Einen richtig guten Catch. Und da hat er geniale Sideline-Awareness gezeigt. Und da ist auch ein richtig cool, dass man bei Jared Goff mal gesehen hat, dass er die Augen immer noch auf dem Feld haben kann. Weil das war ja ein Bootleg-Pass, rausgerollt und er war schon quasi fast über die Line of Scrimmage drüber, wo er dann nicht mehr hätte werfen dürfen. Aber er hat trotzdem noch weiter gescannt und statt den weit offenen Run-Yards, die er damit hätte machen können, ich glaube, es wäre sogar ein First Down gewesen, was er damit hätte errennen können, hat er doch noch mal die weitere Option und Jefferson dann an der Sideline gefunden. Das war ein sehr gutes Ding.
Können wir, wenn wir schon bei der Offensive sind jetzt gerade, können wir dann mal bitte über Johnny Mann reden?
Hat mich überrascht.
Absolut. Also eigentlich ist ja Johnny Mann dafür bekannt, wenn er eingesetzt wird, dass er blockt. Aber was der an Bällen?
Ich würde dafür sagen, dass er bekannt ist, so im generellen Sinne.
Ja, aber wenn er halt mal drauf ist, ist übrigens Tight End für diejenigen, die es nicht wissen. Und er war als Ersatz für Higby aufgestellt, der eben jetzt gegen den Bears ausgefallen ist. Genau. Was der für Bälle bekommen hat und vor allem auch gefangen hat. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ist das der Johnny Mann, von dem Simon immer gesagt hat, der Blocker als Tight End?
Ich habe dir doch irgendwann mal das vorgelesen, dass, was der für Stats bis jetzt in der Karriere hatte. Hat irgendwie 5 Bälle gefangen oder so.
Ja. Das war echt. Also,
da war dieses Spiel mehr als manche ganze Saisons von ihm.
Ja, richtig. Also Wahnsinn, war echt gut. Ja. Und der war jetzt auch nicht unbedingt langsam, ne? Von den vom Freilaufen her und sowas war echt nicht so unbedingt langsam.
Überhaupt nicht.
Ja.
Generell ansonsten, du hast mal wieder diesen den simplen Gameplan von McVay hat wieder wirklich gut funktioniert.
Ja, absolut.
Du hast einen, du hast die Rollout-Pässe, du hast Jet Sweep, du hast Jet Motions. Und auch zwischen Cooper Kupp und Robert Woods hat das wieder mal so gut funktioniert.
Ja.
Und gerade das Play, wo Robert Woods gelaufen ist und dann quasi Kupp als Vorblocker verwendet hat, das war super cool.
das verstehe ich, also kann ich immer noch nicht so irgendwie fassen, dass beide auch im Blocken so gut sind. Ne?
Ja.
Bisschen unvorstellbar, aber ja, aber gut, solange es wirkt, ne, ist nämlich alles mit, was Erfolg bringt. Ja, dann
ist
hatten
halt,
wir
wieder so Talent wird tatsächlich mal genutzt.
Ja, und das finde ich auch eine gute Gabe von McVay, dass es solches Talent halt eben erkennt und dann auch einsetzt und die Spieler darin fördert.
Ja,
klappt jetzt natürlich nicht bei jedem Spieler, ne? Aber überwiegend hat er da ein Händchen dafür.
Ja.
Ja, dann hat Goff eine komische Strafe bekommen, beziehungsweise eine Grounding-Strafe, woraus, oder die Grounding-Strafe ist ja eigentlich nur dadurch entstanden, dass es eigentlich eine Face-Mask war, also ins Gesichtsgitter.
Er hat quasi die Face-Mask bekommen, ist aber auf dem Feld geblieben und dachte vermutlich, also wäre jetzt meine Analyse davon, dass er dachte, dass das jetzt quasi ein freies Play ist oder dass quasi das Play schon tot ist durch diese Face-Mask-Strafe. Dadurch, dass die aber nie gecallt wurde, hat er den Ball weggeschmissen. Und daraus ist dann eben diese quasi dann Intentional Grounding, es war kein Receiver in der Nähe, Strafe geworden.
Ja, richtig. Ja, mein Gott. Ist nichts Schlimmes passiert dadurch, von daher.
Generell, wenn du es dir anguckst, Penalties, Rams 4 Strafen, Bears 6.
Ja.
Und insgesamt ist es auf dieselbe Distanz rausgelaufen, aber das ist auch nur wegen der großen Darius Williams Pass Interference.
Ja, das stimmt. Ja, aber insgesamt auch von den Strafen her sind wir dieses Jahr deutlich weniger mit bestraft werden.
Na, da muss ich ja mal dazu sagen, zweimal die Offense im Offsides aufgestellt.
Ja.
Das habe ich nicht einmal bis jetzt gesehen, dass ich noch, dass es ein Offensive Offside gab, geschweige denn zweimal.
Ja, Simon, wir sind Rams-Fans. Bei uns ist alles möglich. Ja, und
na, das fand ich ein bisschen seltsam.
Ja, was halt auch wieder total dumm war dieses Timeout-Verbrennen.
Ich habe das jetzt teilweise jetzt auch mal tatsächlich was rausgesehen, dass wie das funktioniert tatsächlich, was der Plan dahinter ist. Dass du dich erst sauspät aufstellst, dass die Defense quasi gar nicht drauf reagieren kann auf deinen tatsächlichen Look. Also es hat schon Sinn, aber leider führt es doch oft zu diesen verbrannten Timeouts.
Die uns dann halt möglicherweise am Ende des Spiels, ich meine, gegen die Bears war es jetzt nicht so schlimm, ne? Aber zum Beispiel im Spiel gegen die 49ers hätte man vielleicht ein oder zwei Timeouts mehr gut gebrauchen können.
Das stimmt. Also Time Management ist immer so ein McVay-Ding.
Ja. Das ist mir aber auch im Spiel von den Packers aufgefallen am Sonntag. Da war das auch so, dass Matt LaFleur ziemlich lange mit den Calls gebraucht hat, beziehungsweise Aaron Rodgers dann halt mit den Snaps gebraucht hat. Aber
LaFleur kannst du ja eigentlich auch tatsächlich jetzt fast schon als ein Disciple aus dem McVay-Coaching-Tree jetzt bezeichnen.
Absolut. Also, ja,
wenn nicht, wenn man es nicht mehr als den Mike Shanahan, wo ja sowohl McVay als auch Kyle herkamen in Washington.
Ja.
Ich glaube, da war nämlich LaFleur auch schon dabei.
Und es werden noch viel, viel mehr Coaches unter der McVay-Feder ausgebildet, die dann möglicherweise zu Head-Coach-Posten
gerade Brandon Staley wird früher oder später, glaube ich, ein wirklich gutes Angebot bekommen.
Absolut. Also,
und da möchte ich jetzt mal einen kurzen Moment drauf eingehen, dass der Defensive Coordinator der Chicago Bears ist ja auch so ein gescheiterter Head Coach in Pagano.
Oh.
Aber wollte ich jetzt mal wieder einen Moment nehmen, dass ein gescheiterter Head Coach doch wieder noch ein richtig guter Positional Coach ist. Sein kann. Und das sehe ich immer mal wieder, wenn irgendwie ein alter oder ein gescheiterter Head Coach irgendwo angeheuert wird oder ins Gespräch gebracht wird und jeder bringt nur seine Head Coach Zeit raus. Dann finde ich das immer so ein bisschen fraglich, weil die meisten hatten ja einen Grund, dass sie als Head Coach überhaupt erstmal eine Stelle bekommen haben, dass sie eben ein wirklich guter Positional Coach waren oder eben Coordinator. Und in den meisten Fällen können sie dahin auch wieder zurückgehen, weil als Head Coach gibst du ja ganz viele Responsibilities oder auch Play Calling und so ab, zum Beispiel. Und nur weil jemand kein guter Head Coach ist, heißt das nicht, dass er wieder in seine gute Position eigentlich als Coordinator, wo er herkam, wieder zurückgehen kann. Und das hat Pagano, finde ich, der ja als grauenhafter Head Coach mit den Colts galt, hat er wirklich gezeigt mit dieser Chicago Bears Defense, dass die doch auch noch mal einiges letztes Jahr und auch dieses Jahr schon, dass die immer noch wirklich Elite sind.
Ja, die Defense der Bears war ja immer gut, oder oft gut, sagen wir es mal so.
Das ist, die Bears sind ja eins dieser Teams mit historisch guten Defenses und historisch schlechten Offenses.
Wobei das die Offense jetzt dieses Jahr nicht so zeigt, ne, wenn man einen positiven Rekord hat. Ich glaube, da hat der Sepp Master ganz schön geschrieben, es ist schön, dass der Winning-Record gebrochen wurde. Das war ja eine Frechheit, dass die Bears so positiv dastehen.
Naja, das ist halt Bears-Football. Du hast eine super gute Defense und eine Offense, die gerade genug macht. Das ist, als die Bears das letzte Mal im Super Bowl standen unter Rex Grossman, war das genau so ein Team.
Boah, das ist ja schrecklich.
Dass sie so alles One-Score-Games gespielt haben, aber Rex Grossman war auch nicht besonders als guter Quarterback bekannt.
Ich kenne ihn nur als Madden, also das glaube ich alles. Ja, also offensiv sind wir durch, denke ich. Willst du noch irgendwas zu der Defense erklären? Ich glaube, du hast ein paar Notizen gemacht, Simon.
Ich hatte ja diese Star-Position, hatte ich ja schon erklärt. Ich wollte ja Floyd noch mal positiv erwähnen. Absolut. Leonard Floyd, der hat ja jetzt sein Revenge-Game quasi, nachdem Chicago seine Fifth-Year-Option nicht gezogen hat. Und genauso wie Brandon Staley eben, kam er aus Chicago, wo die beiden ja zusammengearbeitet haben. In diesem Fall auch wirklich zusammengearbeitet. Staley war der Linebacker-Coach damals in Chicago. Und Floyd hat dieses Jahr bereits mehr Sacks, als er insgesamt in seinem letzten Jahr in Chicago hatte. Nach 7 Spielen.
Nice.
Das kannst du entweder am Coaching kannst du dich liegen. Ich würde einfach mal behaupten, dass es daran liegt, dass er jetzt entweder so ein Scenery-Change, wie man es ja immer so schön nennt, kann tatsächlich was bringen. Und dann siehst du halt auch mal den Aaron Donald-Effekt.
Ja.
Dass dann Offensive Lines geschiftet werden zu einer anderen Stelle, das hat man an dem Justin Hollins-Sack sehr gut gesehen, dass die Offensive Line dann quasi geschiftet wurde, mehr Fokus auf Aaron Donald lag und Nick Foles dann quasi auch mehr oder weniger reingerollt ist in den Sack von Hollins.
Aber Floyd macht mir echt Spaß. Ja. Gute Free Agency Auswahl
gewesen.
Absolut. Ja. Ja.
Und auch generell, da habe ich jetzt noch was zu gelesen. Ja. Von den Statistiken her ist er quasi Neck and Neck absolut vergleichbar mit Dante Fowler. Und Floyd ist dieses Jahr 5 Millionen günstiger.
Ja. wenn er die gleiche Leistung bringt, dann sind mir die 5 Minuten.
Also von den Pressures her ist es fast genau gleich. Und ich würde spontan behaupten, dass Floyd nochmal einen größeren Impact im Running Game hat.
Also gefühlt habe ich jetzt auch Floyd mehr wahrgenommen als Fowler letztes Jahr. Gefühlt.
Ja.
Kann auch täuschen sollen, aber insgesamt würde ich sagen, Floyd sticht doch besser heraus als Fowler. Von daher, und wenn er dann noch günstiger ist, natürlich Win-Win-Geschäft, würde ich sagen.
Ja.
Genau. Ansonsten, Simon, möchtest du noch was ergänzen zur Defensive? Ja. Oder kommen wir zu deiner...
Ich würde tatsächlich zur Defense nichts mehr sagen.
Ja.
Ich muss vorher aber noch mal was anderes googeln, weil ich zu was anderem noch was sagen will.
Okay.
Weil ein anderes Los Angeles Team, die Los Angeles Dodgers, haben letzte Nacht die World Series gewonnen. Da wollen wir natürlich auch noch mal, auch wenn ich keine Ahnung von Baseball habe.
Ich auch nicht.
Es ist für die Stadt von LA natürlich was Geiles.
Basketball-Champion.
Basketball-Champion mit den Lakers. Und das ist das, was ich tatsächlich gerade google.
Jetzt müssten die Rams nur noch nachziehen.
Ja.
Ob es das schon mal gab, dass alle drei LL-Teams gewonnen haben? Oder
Ist das, was ich tatsächlich gerade google.
Ja,
habe ich mir. Nein, es hat niemals eine Stadt alles drei gewonnen. Aber Boston hat in 2018 die World Series und die Patriots den Super Bowl gewonnen.
Aha.
Aber die Bruins haben den Stanley, aber dafür haben die Bruins die Bruins haben den Stanley Cup verloren.
Okay. Ja, geil wäre es schon, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wäre schon cool, also es wäre fast, das wäre quasi ein Achievement, das noch nie von einer Stadt geschafft wurde.
Das wäre echt, würde mir schmecken.
Das wäre ganz schön geil.
Absolut. Also dann könnte ich auch damit leben, wenn wir mit dieser Underdog-Rolle wie die Eagles reingehen in die ganze Sache, ne? Könnte ich absolut damit leben.
Also wir sind meiner Meinung nach ein Playoff-Contention-Team, gerade mit dieser guten Defense und in den Playoffs ist alles möglich.
Und,
ich würde uns jetzt nicht als wirklich einen Super Bowl-Contender-Status jetzt einstufen, aber.
Aber wie sagt man so schön? Offense wins Games und Defense wins Championships. Und damit haben wir mit der Defense mit unserer eine gute Wahl getroffen, würde ich sagen.
Und was unserer Defense noch massiv hilft, ist eine super geile Special Teams Unit. Und da möchte ich jetzt drüber reden, bitte.
Ja, Simon, ich gebe dir jetzt die volle Aufmerksamkeit. Viel Spaß. Hört dem Simon genau zu. Der hat sich wirklich vorbereitet zu seinem Lieblings-Panther und zu seinem Lieblings-Content. Viel Spaß. Ja.
Wir gehen in das Hashtag Panther-Content rein. Weil da geht diese Woche kein Weg dran vorbei. Meine gesamte Timeline ist explodiert. Und es hat jeder dazu getwittert, wie gut Johnny Hacker ist. Und das war auch einfach so. Er hat NFC Special Teams Player of the Year gewonnen. Nicht of the Year, of the Week. Absolut verdient. Mit 5 Punts, alle in die 10. Der längste eine 63-Yard-Bombe. Man kann es nur als Bombe bezeichnen. Der Durchschnitt waren dann 44,2 Yards. Und insgesamt gingen die Punts runter an der 7, an der 10, an der 1. Absolutes geniales Ding an der 6 und an der 5. Das war ein Hammer und hat den Rams so viel in der Defense geholfen, weil du hast es immer wieder gesehen, dass du dann irgendwelche Runs callen musstest an der Goal-Line, die quasi dann nicht wirklich funktioniert haben, weil du hattest Angst vor dem Safety. Da wäre einmal sogar fast passiert tatsächlich und das hat natürlich super geholfen, dass du aus diesem schwarzen Loch an der Endzone nicht wirklich rauskamst. Man kann dazu jetzt ein bisschen in den Raum werfen, dass Ted Ginn, der Returner, auch eventuell mal so ein Punt hätte fielen können, also ihn vercatchen. Aber generell wird dir ja beigebracht, dass du innerhalb der 10-Yard-Linie einfach alles gehen lässt, weil in den meisten Fällen gibt es einen Bounce in die Endzone und würde dann einen Touchback bringen. Und da waren auch tatsächlich ein paar dabei. Ich glaube, 2 insgesamt sind außerhalb der 10 auf jeden Fall gewesen. Die hätte man catchen können oder auch eventuell returnen. Da ist mein nächster Punkt. Neben Hackers absolut geiler Performance haben die Gunner, also das sind, wenn man es jetzt erklärt, an der Außenseite der Punt-Formation stehen zwei Receiver. Die nennen sich die Gunner. Deren Aufgabe ist es quasi, an den Press-Spielern des Gegnerteams vorbeizugehen und entweder den Returnman zu tackeln oder eben, wenn der Ball gebounced lassen wird, ihn runterzubringen, ihn zu fielden. Und das hat gerade eine Simba Webster, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, diese Woche einfach super gut gemacht. Und sobald ein Punt auch nur einen gewissen Bounce in Richtung Rams gemacht hat, hat Webster ihn gefieldet. Und das hat schon richtig gut funktioniert. Was man aber noch dazu, wo ich jetzt drüber reden möchte, ist eine Punt-Art, die das Ganze erst möglich gemacht hat. Im Broadcast haben sie es immer mal wieder erwähnt, da haben sie es den Wassermelonen-Punt oder Watermelon-Punt genannt. Das fand ich erstmal ein bisschen witzig, weil der erste Football, mit dem man damals in der NFL gespielt hat, als sie damals gegründet wurde, der hatte tatsächlich sehr viel mit einer Wassermelone zu tun, hatte so ein bisschen die Form. Wer Peyton's Places gesehen hat, absolut empfehlenswert. Kann das natürlich verstehen. Die haben da versucht, mal mit so einem Ding zu werfen und das ist fast unmöglich. Auf jeden Fall hat mich interessiert, was es mit diesem Wassermelonenpunt auf sich hat. Beziehungsweise ich hatte es schon mal gehört, weil Pat McAfee hatte unter anderem das erste Twitter-Video, was er damals als freiberuflicher Journalist oder Medienperson, wie er sich ja auch teilweise selber nennt, damals gemacht hat. Als Teil von seinem For the Brand Twitter-Videos, wo er dann irgendwelche geilen Special Teams Plays analysiert, war genau so ein Wassermelonen-Punt. Und der Trick daran ist, dass ein Panther hält den Ball quasi normalerweise quasi mit der Spitze vor sich. Also dass die Spitze nach vorne zeigt, in die Richtung, wo er tritt. Das gibt ihm eben einen Bounce auf einer horizontalen Ebene. Rotiert horizontal um sich rumherum. Und das ist eben das gibt einen Bounce, der ist relativ unvorhersehbar. Der kann nach vorne gehen, der kann nach hinten gehen und deswegen versuchst du ihn, den Punt dann möglichst an die Seitenlinie und dass die Seitenlinie ihn dann quasi rausholt. Oder quasi dann an der Seitenlinie ins Aus geht zu punten. Was Hacker tut, ist, er hält den Ball waagerecht. Die Spitze zeigt nach außen, hält den so quasi vor sich, parallel zu einer Linie auf dem Feld. Und das macht keiner in der NFL. Es ist tatsächlich so, dass dadurch rotiert der Ball eben auf einer vertikalen Ebene und es gibt ihm einen sehr, sehr vorhersehbaren Bounce. Er bounced ein bisschen nach oben, aber ansonsten nicht mehr so viel. Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt sage, das funktioniert doch so gut und warum macht das eigentlich keiner? Das ist eine Technik, die kommt eigentlich aus dem Aussie Rules Football. Pat McAfee hat das Ganze als Chopper-Style bezeichnet. Das ist quasi wie ein Helikopter, also wie ein Chopper, wie die Helikopter-Rotorblätter dann rotiert, der Ball. Der Unterschied zum Aussie Rules Football ist allerdings, dass da gibt es einen Sweet Spot immer, so nennt sich das. Da muss man den Ball treffen, dass er gut fliegt. Der ist bei einem Aussie Rules Football relativ gut. Bei einem American Football, um eben diesen Chopper-Style-Punt zu machen, ist dieser Sweet Spot relativ klein. Oder auch generell fast nicht vorhanden. Und du musst diesen Ball genau treffen, weil sonst passiert was Hacker tatsächlich im College passiert ist. Damals bei den Oregon State Beavers. Da hat er nämlich einen -4-Yard-Punt hingelegt. Hat er auch genau das versucht und hat er den Ball an der Seite des Fußes getroffen und dann spinnt er absolut außer Kontrolle raus. Geht für 4 Yards, kann für 7 Yards gehen, kann aber auch eben für -4 Yards gehen. Und Pat McAfee hat es damals vor ein paar Jahren mit damit beschrieben, es hat einfach keiner in der NFL die Eier, das zu probieren, weil das unglaublich schief gehen kann. Und das da, das so gut trainiert zu haben, dass du so einen Punt machen kannst und das auch konsistent machen kannst, ist schon ganz schön impressive, finde ich. Ja, das war meine kurze Punt-Analyse. Oh, war jetzt gar nicht mal mehr so kurz. Ich habe jetzt fast 5 Minuten darüber geredet.
Ja, super. Dankeschön, Simon.
Ich hoffe, ich habe Fragen zu diesem Thema, Marcel.
Also ich habe mir das auch angeguckt, die Technik, muss ich sagen. Ich fand sie sehr interessant. Habe mich natürlich jetzt nicht so beschäftigt wie du, aus welchen Gründen auch immer, aber ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt. Ich fand die Technik sehr interessant, dass man den Ball eben halt auch waagerecht panten kann. Und
das ist anscheinend im Aussie Rules Football ist das anscheinend super weit verbreitet, aber mit einem American Football funktioniert das eben viel kleiner, dass du dann eben eine eventuell Penny große Stelle hast, wo du den Ball tatsächlich treffen musst. Damit der so fliegt, wie Hacker das macht.
Und das macht die Punts, die er macht, ja nochmal viel bemerkenswerter und auch in welcher Konstanz er die teilweise dann auch macht. Ne? Alleine in dem Spiel gegen die Bears jetzt. Ne? 5 ja. Punts, die direkt hinten reingegangen sind mit immer derselben Technik. Müsste man jetzt tatsächlich mal beobachten, wie das ist? Also macht er die Punts ausschließlich mit dieser Wassermelonentechnik oder nutzt er auch die andere?
Das habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Der kann aber auch ganz natürlich punten.
Okay. Da würde ich jetzt, also das würde mich jetzt interessieren persönlich, wie es ist mit den unterschiedlichen Varianten, die er da nutzt. Welche Variante tatsächlich am Ende besser klappt?
Also ich glaube, wenn du einfach nur Länge haben willst, ist tatsächlich der natürliche. Ich glaube, das ist auch das, was er im Super Bowl gemacht hat, als er diesen Super Bowl-Rekord aufgestellt hat. Aber hier ist dieser Chopper-Punt, ist halt, wenn du irgendwie in der 10 bist oder an der 10 und dann quasi wenig Bounce haben willst, ist der super praktisch für.
Ja, also das hat mich auch beeindruckt. Und Simon, die Frage, die wir immer zum Ende stellen, jeder Aufnahme bei den Gameplay-Analysen. Richtig, Simon, wer bekommt denn ein Gameboy dieses Spiel?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, für wen ich hier stimme.
Ja, Aaron Donald, oder?
Halber Sack. Apropos Aaron Donald, das haben sie ja auch eingeblendet. Er ist der meist gedoppelteamte Spieler in der NFL.
Ja, wundert's dich.
Und hat trotzdem die meisten Pressures.
Wundert's dich.
Nicht wirklich.
Nicht wirklich. Also, wer kriegt den Gameboy, Simon?
Natürlich Johnny Hacker.
Okay, alles klar. Ja, ich kann mich anschließen, also absolut. Das war wirklich ein
Game Changer. Du hast konstant gesehen, wie die Bears Offense stagniert ist. Und du kannst ja tatsächlich mit Statistiken belegen, dass bei in der 10 dann irgendwie exponentiell die Chance auf einen Drive mit Punkten exponentiell abfällt.
Also von mir bekommt er auch den Gameboy. Und die eine Situation Situation fand ich lustig. Als er dann nach dem Punt losgelaufen ist, ich habe gedacht, der heult.
Der hat Luftgitarre gespielt.
Ja, so, ich dachte, jetzt heult er da, was ist los? Ja, aber das sah so lustig aus. Also ich kann absolut verstehen, warum Hacker dein Lieblingspunter und dein Lieblingsspieler in der Rams und auch in der NFL ist.
Hast du das Dude Perfect Video gesehen, was ich getwittert habe?
Nein, habe ich noch nicht reingeguckt.
Das ist auch geil, da schießt er aus 40 Yards in einen Basketballkorb.
Uff.
Also Regularhöhe, Basketballkorb, einen ganz normalen, puntet er einfach rein.
Dann muss ich mir das tatsächlich mal angucken.
Aber das ist noch aus, also wie heißt es wieder, unser Holder, tatsächlich Jake McQuaid, der viel zu wenig erwähnt wird, meiner Meinung nach, einer der besten Holder der NFL. Ist auch in diesem Video dabei, der Longsnap, ne, ist nicht mal mehr der Holder, ist der Longsnapper, was sage ich hier eigentlich? Ja. Der Longsnappt einen Ball in den Basketballkorb rein. und da ist Greg Zuerlein noch dabei. 60 Yard Field Goal in einen Basketballkorb.
Die sind verrückt, die Dudes. Ja, absolut. Also, Hacker, Gameboy, ganz klar.
Hacker noch, er steht auf so einem Dach und in 75 Yards Entfernung ist ein kleines Kinderplanschbecken, vielleicht 1,50 Meter Durchmesser. Erst puntet er einen Ball rein und danach wirft er einen Ball rein.
Wow.
Das Video ist so geil, musst du dir unbedingt
packen. Pack das mal mit in die Beschreibung rein, dass die Leute sich das angucken können. Anhören sollen sie uns natürlich, aber das Video angucken.
Super geiles Ding.
Ihr versteht, glaube ich, langsam, warum Simon Hacker-Fan ist. Ja, zum Abschluss möchte ich natürlich noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir immer noch Fragen für eine Special-Folge brauchen von euch da draußen. Also lasst uns gerne Fragen zukommen, egal ob zu uns, zu unserem Podcast oder zu den Rams, dass wir da eine Einschätzung geben sollen oder sowas. Haut euch Fragen raus, schickt uns die, dass wir da eine super Special-Folge draus machen können. Und ansonsten, Simon, du bist morgen bei den Dolphins beim Podcast.
Ganz genau.
Sprichst mit denen über das Spiel gegen die Dolphins beim Dolphins Drive Podcast. Das erste Tourspiel, das wird sehr interessant. Ich hoffe, du hast dich anständig vorbereitet.
Ich bin immer vorbereitet.
Ja, nach der Hacker-Analyse hat man das gesehen. Sehr gut, diese Antwort wollte ich hören. Und damit würde ich sagen, ich bin raus für heute und Simon hat das letzte Wort.
Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören.